23 bis 24. Aber hinführend zur Predigt lese ich uns einen Text aus 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 17. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 17. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Verbündet oder Verbündete, Kinder und Väter. Das wird das Abschlussthema sein unserer Predigtreihe über dieses letzte Buch, Bibelbuch des Alten Testaments, Maleachi. Wir hatten begonnen vor einiger Zeit, natürlich in Maleachi 1, und da hieß es unter anderem, ein Sohn soll seinen Vater ehren. Also das Verhältnis Vater-Sohn. Ein Sohn soll seinen Vater, und damit kann man auch ganz klar erkennen, seine Eltern, da gehört die Mutter dazu, nicht wahr? Vaterschaft ist ein Ehepaar, eine Mutter und ein Vater. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, fragt Gott sein Volk, schon damals durch den Propheten Maleachi. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Diese Frage wird dem Volk gestellt und wir haben es gemerkt, immer wieder, Gott stellt Fragen, das Volk stellt auch wieder Rückfragen und Gott muss sie ermahnen. Abschließend lesen wir jetzt hier einige Verse noch. Es sind die letzten Verse des Alten Bundes. Man könnte irgendwie einen Vergleich ziehen mit der Offenbarung im Neuen Bund, das letzte Buch vom Neuen Testament. Dort ist es die Offenbarung Jesu Christi, Offenbarung, l'Apokalypse, Revelation de Jésus-Christ, Offenbarung Jesu Christi im Neuen Testament. Und hier sind wir im letzten Bibelbuch vom Alten Testament und es ist auch schon prophetisch gesehen die Offenbarung Jesu Christi gemeint. Er kommt noch hier, als Maleachi spricht. Und er wird kommen und für uns, er ist gekommen. Und wir dürfen das wirklich in Anspruch nehmen. Und jetzt heißt es hier in diesen letzten Versen, bevor eine 400-jährige prophetische Stille auftritt. 400 Jahre. Das Volk Israel war 400 Jahre in Ägypten ungefähr versklavt. Und jetzt, als die Propheten still werden, werden noch einmal 400 Jahre vergehen, ungefähr. Und dann erfüllt sich das, was Maleachi ansagt, voraussagt. Es heißt hier, Maleachi 3, Vers 22, in der französischen Bibel ist es ein wenig anders eingegliedert mit den Versen. Malachi 3, 22, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er, dieser Elia, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit Bann schlagen muss. Verbündete Kinder und Väter. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Vers 24. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, Elia, ein Prophet, er trat auf vor Maleachi und seine Botschaft war auch, wie die von Maleachi, eine Botschaft der Ermahnung an das Volk Israel. Einleitend möchte ich zuerst hinweisen, 400 Jahre werden kommen, sie vergehen und der Messias kommt. Der angekündigte Messias, der angekündigte Retter wird plötzlich in seinen Tempel kommen, heißt es im Maleachi schon. Und in diesem letzten Buch des Alten Bundes kündigt der Heilige Geist Gottes, Jesus Christus selbst ist der Heilige Geist. Und er kündigt sehr stark und klar das Auftreten eines Vorboten seines Kommens an. Ein Vorbote. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Der Name des Boten wird dann eben im Vers 23 genannt. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Selbst der hebräische Name des Propheten Maleachi, dieser Name ist eine Kurzform, die bedeutet Bote des Herrn. Als dann Jesus selbst in dieser Welt ist, etwa 400 Jahre also nach dem Propheten Maleachi, bestätigt Jesus, dass Johannes der Täufer dieser angekündigte Vorbote ist. In Matthäus 11, Vers 10 sagt Jesus nämlich, denn dieser ist's, Johannes der Täufer, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Johannes der Täufer rief zur Versöhnung auf, zur Versöhnung mit Gott, indem er verkündigte, das war seine Botschaft, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, Matthäus 3, 2. Der Bund Gottes ist sein Gesetz durch Mose im Alten Testament. Der Bund Gottes mit seinem Volk im Gesetz durch Mose und dann die Propheten, beides. Mose und die Gebote Gottes für das Volk als erstes, das lesen wir hier im Abschluss von Maleachi, gedenkt an das Gesetz Gottes, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Und dann das Prophetentum. Elia und die Botschaft der Propheten an das Volk. Vers 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Wir sehen, es ist eine doppelte und zusammengebundene Realität von dem Heilsplan Gottes, erfüllt in dem Sohn, in dem Gottessohn, in dem Messias, Jesus Christus. In Matthäus 5, Vers 17 heißt es, ihr sollt nicht meinen, spricht Jesus selbst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. In der Existenz jedes Menschen gibt es eine Dualität, eine Realität, welche man nicht leugnen kann. Welche ist diese Realität? Jeder Mensch hat auch einen leiblichen, genetischen Vater und eine leibliche, genetische Mutter. Jeder Mensch. Von diesen leiblichen Eltern stammt das Kind. Auch wenn man heutzutage viele künstliche Eingriffe vornehmen kann und sich erlaubt, sich diese Eingriffe vorzunehmen. Das eigentliche genetische Kapital ist die Herkunft des Menschenkindes. Ein Vater und eine Mutter. Und wir müssen uns bewusst bleiben, dass wir nur bestehen im Zusammenhang einer Vaterschaft, Vater, Mutter, und so sind wir auch Kind geworden und dürfen auch Kinder zeugen. Es heißt im Epheserbrief, im Neuen Bund, in Bezug auf diese Realität, diese Vaterschaft, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht, jede Generation, jede Vaterschaft, könnte man auch übersetzen, von dem jede Vaterschaft oder die ganze Familie, im Französischen ist es so übersetzt, von dem die ganze Familien im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Vor diesem Gott beugen wir unsere Knie. Als Gott ein Volk damals bestimmte, durch welches er sich allen Nationen offenbaren wollte, war dieses Volk damals versklavt in Ägypten. Das lesen wir in der Bibel. Aber Gott errief dieses Volk. Er rief das Volk Israel aus der Sklaverei und sagte zu dem, der diese Israeliten zurückhalten wollte, er sagte diesem Pharao was? Israel. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen, spricht Gott in 2. Mose 4, Vers 22. Gott ist also Vater dieses Volkes Israel. Und er macht einen Bund mit seinem Sohn Israel. Am Berg Horeb. Am Berg Horeb, nach dem Auszug aus Ägypten, gab Gott für alle Generationen durch dieses Volk Israel, durch Mose, gab er seine Gebote, seine heiligen Satzungen, damit die Menschen erkennen sollten, was in Gottes Augen gilt und gerecht ist. Gottes Gesetze wurden aufgeschrieben, weil sie unveränderlich sind. Die Treue Gottes beruht auf seinem Wort. Ein Bund. Auf dem Bund, den er macht mit den Menschen. Im Volk Israel sollten die Priester, sie waren berufen dazu, und sie sollten aus dem Stamm, aus dem Stamm Levi, waren sie von Gott erwählt, und sie sollten besonders an Gottes Wort bleiben, diese Priester, und es ernst nehmen, wie wir gelesen haben in Maleachi 2, Vers 5, ihr Priester, ihr nehmt es nicht mehr ernst, stellt Gott fest. Dieses Wort. Sie sollten es zu Herzen nehmen, steht dort. Mit der Zeit wurden die Priester und das Volk Gottes gegenüber Gott selbst und seinem Bund nachlässig. Sie, die Menschen, wurden nachlässig, untreu. Sie vermischten sich mit dem Götzendienst ihrer Umgebung. Und durch Maleachi redet Gott wieder dieselbe Untreue der Menschen an. Und er sagt in Maleachi 3, Vers 7, wir hatten es gelesen, ich zitiere es noch einmal. Er sagt dort, Feststellung Gottes an sein Volk durch Maleachi, seit den Tagen eurer Väter, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um, lädt Gott ein, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen, Maleachi 3, 7. Anschließend sagt dann Gott noch einmal durch seinen Boten Maleachi in Kapitel 3, 22, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Und immer wieder sind die Menschen abgewichen von Gottes heiligem Willen, immer wieder Wiederholung in der Untreue. Aber Gott bleibt seinem Bund treu. Da, wo die Menschen ihn verlassen haben. Gott sagt in Maleachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Wunderbar. Immer wieder setzte Gott solche Menschen ein, die sein Sprachrohr sein sollten, um an seinen heiligen Willen zu erinnern. Propheten traten auf, immer wieder, aber auch die Könige Israels, manche, nicht alle, noch lange nicht. Aber zum Beispiel ein König Hiskia in 2. Chronik 29 und andere. Und so war auch der Prophet Elia, von ihm ist die Rede hier, zu seiner Zeit von Gott als warnende Stimme gesandt. Er sollte nach dem Gesetz Gottes die heidnisch gewordene Königsherrschaft ermahnen, damals. Und er musste, Elia, er musste schließlich fliehen. Da habe ich wieder neu drüber gestaunt. Er musste fliehen, weil er war der Mahnende und er wurde nicht angenommen. Er musste schließlich fliehen. Und wo ging er hin? Es heißt von Elia, er kam nach Horeb, dort, wo Mose das Gesetz erhielt. Er kam nach Horeb, zum Ort, wo Gott durch Mose seine Satzungen den Menschen gab. Das steht in 1. Könige 19, Vers 8. Mose und Elia werden zusammen genannt in Gottes Heilsplan, weil Jesus Christus die Erfüllung ist vom Gesetz und von den Propheten. Während Jesu Menschwerdung erschienen Mose und Elia, mit Jesus verklärt, auf dem hohen Berg, dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, Vers 3. Als Jesus kam, sagte er, in Matthäus 23, Vers 9 steht das, denn einer, sagt Jesus, einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Dieser Vater seines Volkes Israel wird auch ewig Vater genannt. Ewig Vater genannt in dem Sohn Jesus Christus. Für viele, die Buße tun und an ihn glauben, sie werden Kinder Gottes, versöhnt mit Gott. Jesaja 9, Vers 5, man nennt seinen Namen, das Kind, das geboren wird, man nennt seinen Namen ewig Vater. Wir sehen hier diese Einheit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil Gott seinen Bund als ewig Vater niemals bricht oder aufgibt, darf heute noch, das gilt dir und mir, wir dürfen heute noch, jeder, der untreu geworden ist, darf zurückkommen. Er darf heute, wo wir untreu geworden sind als Menschen, wir dürfen unsere Sünde der Untreue Gott bekennen und Herz in Herz wieder vereint sein mit dem Ewigvater, der seinen Bund hält. Er nimmt uns neu auf wieder. Wir dürfen kommen. Ewigvater in Jesus Christus. Darum heißt es, wie der Heilige Geist spricht im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, Hebräer 3,7. Das Hindernis ist der Unglaube. Der Unglaube des Menschen, wo er sich weigert mit so vielen Ausreden und Argumenten. Aber doch bleibt dieser Mensch mit seinen Ausreden unruhig, verzagt. Ja, die irdischen Väter, auch die vom Volk Israel, die können versagen und haben versagt. Ja, doch durften auch von diesen Vätern so manche zu Glaubensvätern werden. Warum? Weil sie zurückfanden unter den treuen Bund Gottes. Das lesen wir im Hebräer Kapitel 11 von diesen Glaubenshelden oder Glaubensvätern, nicht wahr? Wir haben gelesen, Gott wirkt da vor einem Gericht. Der große und furchtbare Tag des Herrn. Es heißt im Vers 23 von unserem Abschnitt heute Morgen, eher der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Wir haben schon gesehen in der Einleitung zur Predigt heute Morgen, bei seinem Kommen sagt Jesus ganz klar, dass Johannes der Täufer der angekündigte Elia ist. Die Stimme des Rufers in der Wüste, heißt es. So wie der Geist Gottes durch Maleachi schon rief. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, Maleachi 3,7. Vor dem heiligen und gerechten Gericht über allen Unglauben der Menschen ertönt die einladende Stimme Gottes zur Versöhnung. Gott lädt ein. Werdet versöhnt mit Gott, ehe es zu spät sein wird. Wie kommt dies? Dieser Aufschub des Gerichts, wie kommt dies? Weil Gottes Sohn schon in seiner Menschwerdung stellvertretend das Gericht erduldet und sühnt. Jesus sagt in Johannes 12, Jesus selbst, Vers 31, jetzt, sagt Jesus, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen und ich, sagt Jesus, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Folgerung: Wenn dein großer und furchtbarer Tag des Herrn nicht am Kreuz stattgefunden hat, dann gehst du immer noch diesem furchtbaren Gericht entgegen. Das muss uns bewusst sein. Ich sage es noch einmal, wenn unser großer und furchtbarer Tag des Herrn nicht am Kreuz stattgefunden hat, dann geht's immer noch diesem furchtbaren Gericht entgegen. Aber das muss nicht sein. Wir werden daran denken, es ist vollbracht. Wollen wir es in Anspruch nehmen? Hier gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Seht, einen grundsätzlichen Unterschied, welcher die Menschen nicht mehr Herz in Herz vereint, nein, nicht mehr, sondern dieser Unterschied wird sie trennen diesmal. Die einen laufen in das Gericht der Gottesferne, die anderen sind Kinder Gottes, Miterben in der neuen Schöpfung Gottes. Ganz verschiedene Ausrichtungen, eine Trennung findet statt. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, unserem Vater im Himmel. Johannes 14. Und als Jesus in die Welt gekommen ist, sagte er, das scheint fast ein Widerspruch zu dem, was wir heute gelesen haben, Herz in Herz vereint, die Väter mit den Kindern. Aber wir sehen, ja, okay, in Jesus. Aber wenn es nicht in ihm ist, dann ist eine Trennung da. Darum sagt Jesus, denn von nun an, in Lukas 12, 52, denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein. Drei mit Zweien und zwei mit Dreien. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter entzweit. Trennung. Aber Gott hat alles bewirkt, damit Herz in Herz vereint sein dürfen die Generationen, die sich abwechseln auf diesem Erdboden. Väter und Kinder, Herz in Herz vereint. Im Bund mit Jesus Christus. Sein Name ist für uns, die wir an Jesus Christus glauben, an seinem Tisch teilhaben heute Morgen. Gedenken an das, was er zur Versöhnung vollbracht hat. Er ist unser ewig Vater. Sein Name ist ewig Vater. Und wir sind seine Kinder. Darum diese Stelle, die uns Hartwig schon gelesen hat, einleitend zur Predigt. Ich zitiere sie noch einmal und vielleicht verstehst du jetzt, worum es Gott geht. Er will, dass wir als Generationen, die sich abwechseln, diese Botschaft des Evangeliums aufnehmen in unser Leben, denn sie ist die Gotteskraft zu unserem Heil. Und darum heißt es in 1. Johannes 2, 12 bis 17, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater, und das ist jetzt der Vater im Himmel, der ewig Vater, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Vaterschaft, Kindschaft. Hier kommt eine Verbundenheit zustande, welche nicht auf menschliche Familienverhältnisse begrenzt ist, nein, sondern hier kommt zustande eine Verbundenheit, eine Einheit durch alle Generationen hindurch, eine Verbundenheit für ewig in dem ewig Vater Jesus Christus. All derer, die mit Gott versöhnt sein dürfen durch Jesus Christus, wir beten. Wir danken dir, treuer himmlischer Vater, für dieses kostbare Wort, wo du dich offenbarst, einem jeden von uns. Herr, wenn ich die Predigten vorbereiten darf, wenn ich dein Wort weitergeben darf, Herr, welch eine Gnade, welch ein Vorrecht. Aber dass wir es hören dürfen von anderen Brüdern, Geschwistern, Schwestern, die uns das Wort mitteilen, in der Sonntagsschule, im Unterricht, da, wo wir die Bibel öffnen dürfen, Herr, welch ein Vorrecht, dieses deinen Bund in deinem Wort zu kennen, dich zu kennen. Herr, offenbare dich weiterhin einem jeden von uns und lass uns immer wieder Ausschau halten nach diesem Ziel, das du uns gesteckt hast, ewig vereint zu sein mit dir. Als diese Familie, ja, von dir haben alle Familien ihren Namen auf Erden wie im Himmel, sagt dein Wort. Und dieses Ziel wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Im Alltag, wenn wir jetzt dann wieder auseinandergehen, Herr, du gehst mit uns und erfüllst deinen Bund in deiner Treue. Herr, wir wollen es nicht versäumen, dich zu bitten, vergib mir, vergib uns, wo wir untreu waren. In den Worten, Gedanken, in den Werken, Herr, reinige du uns, überführe uns von Sünde durch deinen Geist, schenk uns die Gnade der Buße und immer wieder dieses neuen Hinkehrens zu dir. Danke, Herr, dass du uns immer wieder annimmst in deiner großen Liebe. Danke, Herr Jesus, dass du nun auch diese Gemeinschaft segnest. Du hast es eingeführt, das Brot brechen, den Kelch, wo wir ganz neu wieder uns erinnern dürfen an das, was du für uns vollbracht hast. Amen.